In der Mitte der Folge mache ich kurz Werbung in eigener Sache. Wenn dich das nicht interessiert, spul einfach vor. Und jetzt los.
Wenn wir ein 90-minütiges Fußballspiel haben, weiß jeder Spieler, der aufs Feld geht, wo er zu stehen hat, was seine Rolle ist, was seine Aufgabe ist. Und wir würden nicht auf die Idee kommen, dass ein Fußballspieler jetzt mitten im 90-Minuten-Spiel anfängt, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, ob wir eigentlich vielleicht neben der roten und der gelben Karte noch eine orangene einführen oder ob wir jetzt bei der WM, ob die Hydration Break jetzt gerade sinnvoll ist. Die Regeln werden davor definiert und zwar in einem anderen Raum und nicht während dem 90-minütigen Spiel.
Schönes Beispiel, ja.
Das ist so klar. Und in Organisationen diskutieren wir aber genau diese Themen im operativen Raum, wo sie nichts zu suchen haben.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Und ich glaube, was hilft, um das vielleicht auch ein bisschen näher zu bringen, ist, oder mir persönlich hilft es immer, da gewissermaßen auch so ein Modell, einen roten Faden an der Hand zu haben. Und das haben wir ja auch im Buch genutzt. Wir haben gesagt, wir nutzen ein ganz konkretes Modell, um aufzuzeigen, worauf sollte man denn in einem Teamentwicklungsprozess denn auch wirklich achten. Mhm. In welcher Phase hat man was zu tun und was bedeutet das auch für die Führung?
Ja, also perfekt. Dann lass uns gerne mal die Phasen Stück für Stück mal durchgehen, damit das nicht so abstrakt ist, ne? Also, weil du gesagt hast, unterschiedliche Phasen, die haben unterschiedliche Auswirkungen und brauchen auch unterschiedliche Impulse für die Mitarbeiter, aber auch für den Vorgesetzten. Den Vorgesetzten bedeutet das einfach auch ein anderes Führen in diesen unterschiedlichen Phasen, ne? Lass uns da gerne mal einsteigen.
Genau, also das Modell, das wir zur Hand genommen haben, haben vielleicht die ein oder anderen zumindest in der Begrifflichkeit schon mal gehört, ist das Modell von Tuckman in den vier Phasen. Einmal Forming, Storming, Norming und Performing. Also was muss ich tun, dass ich ein Team von dem Zeitpunkt, wo ich es überhaupt bilde, zusammenbringe, zu einem Hochleistungsteam bringe? Wie schaffe ich diesen Prozess?
Lass uns das nochmal wiederholen für den Zuhörer, der vielleicht gerade im Auto sitzt. Forming.
Genau, das Storming, Team zu bilden quasi.
Genau, dann Storming.
Bedeutet so viel wie, wird ein Sturm aufkommen, es wird Konflikte geben, Reibung, es ist ganz natürlich und das gilt es einfach gut zu begleiten und nicht zu unterdrücken. Genau.
Genau, dann die dritte Phase ist Norming.
Genau, da geht es vor allem darum, eben auch im Sinne von Wandlungsfähigkeit, die Strukturen, die neuen Prozesse, die es braucht, im Team arbeiten zu können, zu schaffen.
Mhm. Und die vierte und letzte Phase ist Performing.
Genau. Das ist die Stufe, wo wir alle hinwollen.
Mhm.
Die wir glauben, die können wir vielleicht auch andere Phasen überspringen, was aber nicht so ist, wo wir dann schaffen, dass ein Team wirklich auch eigenständig, auch auf eine Art und Weise selbst organisiert, gut Leistung erbringen kann, gute Ergebnisse erzielen kann.
Das heißt, jeder, der glaubt, jetzt im Podcast eine Abkürzung zu hören oder zu sehen, den müssen wir leider enttäuschen. Ne? Die haben wir selber auch noch nicht gefunden.
Und frustrierend wird es, wenn wir bei der Storming-Phase ankommen und wir glauben, es hat alles nicht funktioniert, wir lassen alles sein. Dann eher jetzt vielleicht den Tipp, ihr seid genau richtig unterwegs und da muss man einmal durch.
Perfekt. Also dann bis zum Ende alle Phasen mal durchmachen und wir begleiten jetzt mal so virtuell oder so gedanklich mal die Phasen mal durch. Also erste Phase Forming, Eva. Was geht da für den Mitarbeiter und für den Vorgesetzten?
Genau, also wenn wir einmal draufschauen, was wir anfangs auch schon gesagt haben in Richtung, wir haben ja häufig vorzufinden bereits ein, ich nenne es mal bestehendes Controlling-Team. Wir haben jetzt ja per Definition gesagt, häufig ist es vielleicht noch nicht ein Team, aber in der Regel haben wir jetzt ja nicht, dass wir sagen, grüne Wiese, ich stelle mir jetzt alle Leute komplett neu ein, sondern das, was wir oft als Ausgangssituation finden, ist, ich habe da gute, kompetente, fachlich kompetente Controller sitzen und ich möchte jetzt Business Partnering einführen, ja. Das heißt, ich überlege mir bewusst vielleicht auch die Entscheidung zu machen, ich trenne jetzt die Rolle Business Partner von einem Analysten und jetzt gehen wir einfach mal von dem Szenario aus. Dann würde das bedeuten, ich muss hier eben auch das Team neu zusammenstellen, neu formen und auch ganz konkret besprechen, je nachdem, wie groß das Controlling-Team ist. Wer geht zukünftig in die Rolle des Business-Partners? Wer geht zukünftig in die Rolle des Analysten? Und danach zu klären, wie arbeitet ihr miteinander? Vielleicht gibt es auch Gründe, je nachdem, wer welchen Geschäftsbereich bedient. Gibt es einen Pool von Analysten? Also das kann man ja ganz unterschiedlich definieren. Aber Man sieht hier schon, die Arbeitsweise ändert sich und die Teamkonstellation ändert sich. Also das Setup einmal neu zu bestimmen.
Genau, ne? Wir sagen ja auch gerne in einem anderen Kontext, aber vielleicht passt es hier auch ganz gut. Culture follow structure.
Ja.
Das heißt, bevor wir was Neues einführen wollen, neue Art und Weise der Zusammenarbeit und so weiter, müssen wir erstmal die Strukturen, die neuen Strukturen mal definieren. Manchmal auch etwas konkreter werden, ne?
Genau, und das ist häufig, sehen wir das ja, wird das über eine Art Stellenprofil gemacht, Aufgabenprofil, es werden Verantwortlichkeiten geklärt. Ich glaube, das ist auch gut und gleichzeitig wird sich dafür häufig vielleicht auch doch nicht genug Zeit genommen. Also wirklich auch, und jetzt sind wir wieder, wenn wir sagen, wie kann ich denn auf eine Veränderungsbereitschaft einzahlen, empfehlen wir auch hier, erarbeitet das mit dem Team zusammen. Also auch nicht den Ansatz zu wählen, ich, Vorgesetzte, weiß es vielleicht am besten und kann das jetzt klären. Ich glaube schon, dass die Controller relativ gut wissen, wo kann es funktionieren, wo nicht. Und sie können es anders annehmen, wenn sie bei dem Prozess schon involviert sind und sagen, die Aufgaben müsste ich abgeben, damit ich die mehr dazu nehmen kann. Oder wo können wir nochmal verteilen? Wie ist die Auslastung? Ich glaube, diese Diskussionen sind auf jeden Fall wichtig.
Ja, und gerade in dieser Phase, man meint ja, das ist, sag mal, vermeintlich einfach, weil man hat ja vielleicht auch selber so im Kopf, naja, wie soll die Rolle oder die Rollen ausgestattet werden? Da gibt es ja heutzutage ja sehr viele Bücher auch, vielleicht auch Literatur und ChatGPT, was auch immer. Das kann man ja relativ schnell regeln. Aber was es auch gleichzeitig bedeutet, dass die Mitarbeiter, die bisher gearbeitet haben, wie sie eben gearbeitet haben, das loslassen müssen. Die müssen das abgeben, was sie bisher gemacht haben, um sich auf das Neue einzulassen. Das ist auch ein Trennungsschmerz und ich glaube, das weiß jeder von uns, egal in welchem Job, wenn wir über Jahre oder Jahrzehnte eine bestimmte Aufgabe gemacht haben, mit bestimmten Menschen zusammengearbeitet haben, vielleicht auch unsere Excel-Datei zu unserem Liebling geworden ist, weil wir die wirklich selber auch verformelt und gepflegt haben, die fällt vielleicht weg in der neuen Rolle. Und das ist ein Trennungsschmerz und das muss eben begleitet werden, ne?
Und ich glaube, da steckt noch viel mehr drin, was du gerade gesagt hast. Das ist zum einen Trennungsschmerz, aber das ist auch unglaublich viel Vertrauensarbeit in dem Teamentwicklungsprozess. In dem Moment, wo ich selbst nicht mehr mir die Zahlen aus dem System ziehe, sondern mir jemand anders die gibt, die ich jetzt kommunizieren soll, muss ich ja ein unglaubliches Vertrauen haben in die Person, dass das alles richtig ist. Und erst da hatten wir ja auch wieder mit einem Kunden die Diskussion, da schaffe ich ja mehr Arbeit, weil dann machen ja zwei wieder das Gleiche. Im Gegenteil. Ich glaube, die Personen können, wenn sie jetzt spezialisiert sind in dem, was sie zu tun haben, schneller werden und besser werden. Aber wir haben wieder die Schnittstelle. Das ist ein Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, ich habe eine andere Flugebene als Businesspartner. Ich sorge dafür, dass ich die Zahlen ins richtige Format bringe und zielgruppengerecht kommuniziere. Weil häufig erleben wir das auch. Jetzt komme ich aus dem Marketing-Hintergrund und bin der Meinung, auch Folien, wie man präsentiert, kann man gut und vielleicht nicht so gut machen. Jetzt habe ich das Gefühl, Finanzler haben oft die Tendenz, umso mehr auf einer Folie drauf ist, umso besser.
Ja, kann ich aus meiner Vergangenheit selber bestätigen.
Weil ich habe ja das alles auch erarbeitet und guck mal, was da alles für Zahlen stehen.
Ja.
Überzeugt jetzt vielleicht den letzten Manager, der sagt, du musst mich jetzt in 5 Minuten mal kurz abholen, muss man es vielleicht auch anders aufbereiten. Und genau darum geht es auch. Und das darf man nicht unterschätzen, dass da viel Vertrauensbasis auch da sein muss, die nicht von Anfang an da ist und das auch ein Prozess ist, das zu entwickeln und auch vielleicht jetzt mit Blick auf Führungskraft, die hier stark unterstützen kann am Anfang.
Ja, also Vertrauen zu den Teamkollegen, zum Team, ne, zu seinen Schnittstellenkollegen, sagen wir mal. Ne? Also wir haben ja das Wort Schnittstellen reingebracht. Jetzt ist es natürlich leichter gesagt als getan, also Vertrauen. Und wie schaffen wir denn Vertrauen? Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie können wir so in so einer Phase das Vertrauen im Team schaffen? So, die angekündigte Werbung. Eine Frage vorweg und beantworte sie ehrlich für dich. Wann wurdest du das letzte Mal vor eine Entscheidung eingebunden und nicht erst danach? Wenn dir dazu nichts spontan einfällt, dann ist das kein Fachproblem. Fachlich bist du längst gut genug. Es ist ein Positionierungsproblem. Und genau daran arbeiten wir im Black Belt in Finance Business Buttering. 3 Tage in kleiner Gruppe mit Zertifizierung. Im Oktober in Zürich und im November in Stuttgart. Von den letzten 10 Teilnehmern haben übrigens die Hälfte aus eigener Tasche bezahlt. Der nächste Schritt ist kein Kauf, sondern ein Gespräch. 20 Minuten, in denen ich dir ehrlich sage, ob es zu dir passt. Den Link findest du in den Shownotes. Und weiter geht's.
Also ich glaube, am Anfang nochmal bei der Führung zu bleiben, ist wichtig bei so einem Prozess, sich nicht zu früh rauszuziehen. Das erlebe ich auch häufig, dass die Illusion ist, wir haben es doch jetzt einmal geklärt, das funktioniert alles, ich ziehe mich zu schnell zurück. Hier darf man auch nicht vergessen, dass Mitarbeitende jahrelang gewohnt sind, dass der eine Kommunikationsweg häufig zum Vorgesetzten ist. Und jetzt verändern sich plötzlich die Kommunikationswege. Und häufig ist auch hier Gefühl von, da wird eine Person vielleicht auf ein Podest gestellt. Ich bin nicht mehr so wichtig. Warum spreche ich nicht mehr so viel mit meinem Vorgesetzten? Also ich glaube, hier würde ich erstmal als Rat geben, als Führung unglaublich nah noch dran zu bleiben, was hier gerade passiert. Und gleichzeitig, um es jetzt mal ganz konkret vielleicht noch mit einer Methode, mit einem Tool, einem Handwerkszeug an die Hand zu geben, haben wir auch schon gern mit so einem sogenannten Team-Canvas, das man sich auch aus dem Internet ziehen kann, gearbeitet, um wirklich zu sagen, wir definieren als Team erstmal gewissermaßen unsere Spielregeln. Und das mal relativ einfach runtergebrochen, was sind meine Aufgaben, was sind deine Aufgaben, aber auch, was ist mir wichtig in der Zusammenarbeit? Ja, also mir ist wichtig, dass wenn du mit Stakeholder XY sprichst, dass du mich danach bitte auch nochmal abholst. Also, dass du mich sagst, wie war das Feedback, wenn ich es vielleicht nicht mehr direkt höre. Und oft sind solche Sachen einfach wichtig, die einmal auch ausgesprochen zu haben und das auch wiederum als einen Entwicklungsprozess zu sehen, auch kontinuierlich drüber zu sprechen, um da ein Vertrauen aufbauen zu können.
Ja, genau. Ne? Also gerade bei dem letzten, was du gesagt hast, da setzen wir auch ganz gerne dieses Manual of Me ein. Ne? Das ist auch ein ganz spannendes, ja teilweise auch ein emotionales Methode, sage ich mal, oder Vorgehensweise, wo die Mitarbeiter einfach auf eine ganz, ganz andere Art und Weise sich selber kennenlernen und so auch den Umgang miteinander einfach neu erlernen. Ne?
Genau. Ich glaube, das sind auf jeden Fall schon mal ganz gute Tools, die man dafür gut einsetzen kann. Ich glaube, da würde ich nur mitgeben, das nicht als eine Einmalaktion auch wiederum zu sehen, sondern solche Themen auch wirklich in einem regelmäßigen Prozess rauszuholen. Es wird auch ein Team lernen, das irgendwann selbstständig zu tun, aber auch hier wirklich als eine Führung zu unterstützen, auch zu sagen, was haben wir vereinbart, wie gut funktioniert das, warum funktioniert es noch nicht, wo müssen wir nochmal regelmäßiger drauf schauen, kann, glaube ich, da wirksam sein.
Genau. Und nochmal zum Festhalten, das hast du gesagt, aber nochmal zur Wiederholung. Die Rolle der Führungskraft gerade in dieser Phase, also in der Forming-Phase, ist diejenige, um quasi sehr präsent zu sein. Also das Team mitnehmen, aber trotzdem sehr präsent sein. Hier ist noch nicht der Zeitpunkt, sich zurückzunehmen. Der Zeitpunkt wird kommen, aber hier in dieser Phase brauchen wir Präsenz. Wir brauchen eine klare Sprache. Wir brauchen auch eine klare Richtung von der Führungskraft.
Absolut.
Super. Phase Forming, vorläufig ein Haken dran. Was ist die nächste Phase?
Ja, das ist leider die sehr unbeliebte und gleichzeitig aus meiner Sicht, wenn man anders drauf blickt, eine sehr wichtige Phase. Und das ist im Englischen die Storming-Phase, im Deutschen spricht man auch von der Konfliktphase. Und ich glaube, man muss sich ehrlicherweise eingestehen, man kann in der ersten Phase noch so viel planen und definiert haben und vereinbart haben. Es wird sich was verändern und Veränderung in dem Sinne wird auch nicht sofort funktionieren. Und da sollten wir einmal unterscheiden zwischen, was sind jetzt vielleicht auch produktive und unproduktive Konflikte. Und ich glaube, wenn produktive Konflikte entstehen, wenn wir es schaffen, auf einer Sachebene Themen hochzubringen, wo ich kommunizieren kann, ich aus meiner Rolle merke gerade, dass mir das noch nicht klar ist, meine Aufgabe, meine Verantwortlichkeit, dann ist es ein total guter Konflikt und den wollen wir auch, weil darüber können wir wieder mehr Vertrauen auch schaffen, indem wir in der Lage sind, das anzusprechen. Das ist auch wichtig. Unproduktiv wird es dann, wenn wir leider nicht gelernt haben, wie wir vielleicht Konflikte ansprechen, wenn eine Führung vielleicht auch nicht mehr da ist, um sowas zu moderieren und wir dann auch vielleicht auf eine persönliche Ebene gehen, weil eine Frustration da ist, weil ich mich nicht mehr wertgeschätzt fühle, weil ich das Gefühl habe, ich mache hier die ganze Arbeit und der andere darf es präsentieren, der Businesspartner, dann können unproduktive Konflikte entstehen und die wollen wir nicht haben.
Ja, und diese Phase, so wie du gesagt hast, da haben viele Angst davor, weil sobald Konflikte aufkommen, kommt auch schnell das Gefühl auf, okay, man hat irgendwas falsch gemacht, na, dann wird man auch sehr schnell einen Rückzieher machen. Und tatsächlich ist es keine ganz ungefährliche Phase, weil besonders hier braucht es viel Fingerspitzengefühl und Begleitung, weil ich glaube, es ist uns auch allen klar, es ist ganz oft im Leben so, bevor irgendwas Neues entstehen kann, muss was Altes zerstört werden. Und Zerstörung ist oft Schmerz. Und wenn man das nicht richtig begleitet, dann kann das tatsächlich ja auch vieles kaputt machen. Und wenn es aber richtig begleitet wird, dann entsteht was Neues, was Besseres.
Ja, und ich glaube, da sprichst du auch was Wichtiges an, zu sagen, was Altes muss man fallen lassen. Da tun sich auch Menschen in Veränderung schwer, was Altes zurückzulassen, dass sie ja über Jahre lang war das ja gut und hat ja auch funktioniert. Warum ist das jetzt nicht mehr gut? Und ich glaube auch hier in dem Prozess zu sagen, ja, das war bis heute gut und gleichzeitig wollen wir jetzt einen anderen Weg einschlagen, aber auch das Alte wertzuschätzen. Und das kann eben auch schnell passieren, wenn man da nicht früh genug dann reinschaut, okay, wie fühlen sich die Einzelnen jetzt mit der Arbeit? Vielleicht haben die gerade noch zu viel zu tun. Vielleicht muss man, weil man es in der Forming-Phase doch noch nicht sauber geschärft hat, nochmal nachschauen. Aber da in einen guten Austausch zu kommen, was gerade schon funktioniert und eben was noch nicht.
Ja, genau. Also sehr schön beschrieben. Und vielleicht können wir auch in dieser Phase nochmal auf die Rolle der Führungskraft eingehen. Wir haben ja gesagt, das ist eine nicht ungefährliche Phase. Worauf muss man da achten als Führungskraft?
Also was ich in dem Prozess immer mit am spannendsten finde, ist eine grundlegende Erwartungshaltung von der Rolle des Businesspartners ist ja, dass er sich auch traut und bereit ist oder auch in der Lage ist, mehr zum Business rauszugehen, zu managen rauszugehen, die zu hinterfragen, proaktiv Dinge anzusprechen. Und es ist auf eine Art und Weise, wenn wir es eigentlich mal runterbrechen, auch schon ein Konflikt. Also ich muss was Unangenehmes ansprechen oder ich muss andere Wege aufzeigen, wie es vielleicht der Business Manager machen würde. Und das sagen wir dann so einfach als Führungskraft, das soll doch mal bitte der Business Partner Controller machen. Wir haben es aber entweder vielleicht selber leben wir es gerade noch nicht gut genug vor, dass es im Team funktionieren kann und wir fördern es auch vielleicht noch zu wenig in dem Team. Und da würde ich erstmal empfehlen, da vielleicht mal anzusetzen, bevor man zu viel schon einfordert von, was jetzt in der Organisation passieren soll. Und ich glaube, da kann eine Führungskraft schön auch Räume aufmachen für. Also auch selber mal sich kritisch hinterfragen, wie nehmt ihr meine Rolle gerade wahr, bewusst zum produktiven Konflikt zu fördern. Mhm. Gebt mir mal kritisches Feedback. Wie gut unterstütze ich euch gerade bei dem Thema? Oder wo seid ihr gerade nicht einverstanden in dem Prozess? Also auch mal selbst den Raum aufzumachen, dass solche Diskussionen entstehen können und dass sie da auch gewissermaßen, wenn wir schaffen, da schon eine Vertrauensebene anzustoßen, sich da auch sicher fühlen, dass sie das da machen dürfen. Das hilft ja auch wieder dem Teamentwicklungsprozess, wenn sie da eine gute Erfahrung dann haben in dem Team.
Ja, man verlangt ja von dem Businesspartner schon fast übermenschliche Kräfte. Einerseits sagt man ja, du musst eine Beziehung aufbauen zum Business, du musst nah sein und so weiter. Und gleichzeitig ist in der Businesspartnerrolle auch drin, naja, du musst das Business aber auch challengen, also unterstützen und zu einer besseren Entscheidung bringen. Und das hast du schön gesagt. Zu einer besseren Entscheidung heißt auch, das, was das Business macht oder sagt, auch hinterfragen. Und das ist manchmal schon ein Spagat, der nicht einfach ist. Also da tun sich schon viele sehr schwer, angefangen von Vorgesetzten bis zu den Mitarbeitern.
Ja, und auch vielleicht hier als einen kleinen Impuls für, kleiner ist gut, aber ein Impuls für die Führungskraft, auch mal bewusst drauf zu schauen, wie ist denn bei uns die gelebte Kultur in der Organisation? Also was wir häufig sehen ist, es gibt ja auch sogenannte harmoniebedürftige Organisationen, Kulturen, die auch unglaublich viel Potenzial haben und ihre Vorteile haben, weil viel Beziehung da ist, die Menschen füreinander da sind, gut miteinander arbeiten können. Aber es natürlich auch ein Risiko hat. Wenn ich sehr harmoniebedürftig bin, spreche ich im Zweifelsfall jetzt gerade nicht ein kritisches Thema an. Und gleichzeitig erwarte ich das jetzt aber total von dieser Rolle. Also auch hier mal zu reflektieren, wie ist denn unsere Kultur? Und was kann ich dann bewusst tun oder auch kommunizieren? Wir erwarten vielleicht jetzt auch gerade was anderes.
Ja, das stimmt. Da muss man viel vorleben. Da spielt die Kultur eine sehr große Rolle. Und deswegen gibt es da auch keine Blaupause. Also es gibt nicht diesen einen Weg, Business Partnering gut zu implementieren. Denn in einer, so wie du sagst, nennen wir es mal harmoniebedürftigen oder harmonischen Kultur, sieht das ganz, ganz anders aus als in einer Kultur, wo Streiten oder, ich sag mal, Streiten im positiven Sinne, ne? Also wo man Auseinandersetzungen auch gewohnt ist, wo Reibung vielleicht zum Alltag gehört, da ist die Implementierung von Business Partnering auch wiederum ganz anders. Also Kontext, Kultur ist in diesem Fall unheimlich wichtig, ne?
Ja, absolut. Und vielleicht auch noch mal eins ergänzend. Ich glaube, so eine Tendenz ist häufig, wenn es dann auch zu berechtigterweise jetzt ungewohnt zu einem Konflikt kommt, der schwer auszuhalten ist, auch hier nicht in die Falle treten und so meinen, jetzt die Konflikte für das Team lösen zu wollen, sondern eher in, weil ich jetzt vorher von Hüten gesprochen habe, eher den Hut aufzusetzen, wie kann ich so einen Konflikt moderieren. Vielleicht brauchst du ja auch wieder eine Fähigkeit, ein Konflikttraining zu machen, besseres Kommunikationstraining kann sehr hilfreich sein, wo ein Team dann zusammen hingeht, aber nicht den Fehler machen, die Konflikte für das Team jetzt zu lösen, weil daraus werden sie nichts lernen.
Also man sieht sehr schön, diese Ergänzung, die du nochmal reingebracht hast, die Führungskraft muss hier wieder anders agieren. Es muss ein Stück weit nach hinten treten, also Konflikte nicht mehr lösen, sondern eher moderierende Rolle. Und das sind durchaus auch neue Fähigkeiten für eine Führungskraft, ne, die sie auch erlangen kann oder muss, nimmt sie bei.
Absolut. Das ist zum einen mal die Konfliktphase hier.
Genau. Super. Konfliktphase hoffentlich ohne große Schäden überstanden und wenn sie gut begleitet ist und vieles gut gemacht wurde, was kommt als nächstes?
Genau, die nächste Phase ist dann die Norming-Phase. Also man kann jetzt im Prinzip davon ausgehen, dass das Team für sich gewissermaßen gute Normen, erste Prozesse geschaffen hat, wie sie glauben, gut zusammenarbeiten. Und oft merkt man eben durch die Konfliktphase, da kommen jetzt Themen hoch, da haben wir vielleicht nicht drüber gesprochen, die haben wir nicht vorher geklärt. Und das sind so ganz klassische Prozesse häufig. Wie kommen wir eigentlich im Team zur Entscheidung, wenn ja auch die Erwartungshaltung vielleicht von der Führungskraft ist, ihr müsst es jetzt irgendwie zusammen definieren. Ich bin nicht mehr da, weil wie vorher auch gesagt, die Berichtslinien sich vielleicht und die Kommunikationswege sich ändern. Wie sind unsere Meetingregeln? Wie vereinbaren wir denn mit Konflikten umzugehen? Also all das, was jetzt irgendwie auch geklärt werden muss, dass ein Team gut zusammenarbeiten kann. Und das ist sicherlich auch ein kontinuierlicher Prozess. Aber die Themen kommen in der Regel erst hoch durch gewissermaßen diese Konflikte.
Das heißt, durch die Konflikte, und deswegen sind sie auch positiv, kommen Sachen hoch, die hochkommen müssen. Und das ist sehr individuell. Aber sobald sie hochkommen, und manchmal provozieren wir die auch natürlich, dass sie hochkommen, weil sobald sie da sind, kann man daran arbeiten. Und in dieser Norming-Phase, das ist genau diese, eigentlich auch eine schöne Phase, weil da sieht man dann Stück für Stück, ah, okay, so behandelt man Konflikte, so geht man mit Konflikten um, so kann man deutlich effizienter arbeiten, so kann man vielleicht ein Meeting auch deutlich effizienter und zielgerichteter durchführen, denn wer von uns ist nicht schon in unzähligen Meetings gesessen und nach einer Stunde rausgegangen und sagt, was habe ich hier eigentlich verloren gehabt? Was ist eigentlich das Ergebnis von diesem Meeting? Na, also solche banale Sachen sind es manchmal, die den Alltag unheimlich schwer machen und uns nicht nach vorne bringen. Ne?
Genau, und ich glaube, das ist das, wir erleben, dass das eigentlich was total Natürliches und mich würde es wundern, wenn es noch niemand erlebt hat, zu sagen, so was besprechen wir eigentlich hier in dem Meeting oder wir haben kein Ergebnis. Das ist ja total die Frustration immer. Und wie ich da gerne auch dann immer mit drauf blicke, ist, wir sprechen ja häufig von den oder gerne von den vier Räumen der Organisation, wo wir auch sagen, ist uns denn allen bewusst, welches Thema oder welchen Konflikt oder Spannung ich gerade habe, in welchem Raum ich das zu adressieren habe. Und was meine ich mit den vier Räumen der Organisation? Wir unterscheiden da gerne zwischen dem operativen Raum, also wirklich der Arbeit in der Organisation, wo ich meine Aufgaben zu erledigen habe und wo klar ist, ich agiere hier raus aus meiner Rolle als Businesspartner, als Analyst. Und häufig schieben wir alles in den Raum rein, weil wir als Organisation vielleicht keine anderen Räume aufgemacht haben. Und gleichzeitig empfehlen wir dann aber auch in gewissermaßen eine Art Steuerungsraum zu haben. Das heißt, die Arbeit an der Organisation zu machen. Dann auch das bewusst räumlich zu trennen, weil wie häufig kommt es vor, dass wir Woche für Woche in einem Weekly Show Fix sitzen und sagen, wer macht jetzt nochmal das Protokoll und wo haben wir nochmal das Protokoll abgelegt? Und wann sitzen wir eigentlich das nächste Mal zusammen? Und das sind alles Themen, wenn wir die Rollen klar haben, wenn wir die Spielregeln definiert haben und all das sollten wir in dem Steuerungsraum klären, dann werden wir diese Diskussion nicht in dem operativen Raum haben, sondern wir werden da in der Lage sein, auch schneller wieder an den Themen zu arbeiten, effizienter zu werden und auch schneller Ergebnisse zu erzielen. Und da halten wir uns unglaublich oft lange auf, mit diesen Themen, wo ich glaube, da macht es Sinn, vielleicht auch mal das räumlich zu trennen und auch die Spielregeln zu vereinbaren, was gehört hier rein. Ich mache da gerne die, auch wenn ich nicht ein Fußballfan bin, aber die Analogie zum Fußball, weil es da so klar ist, dass wenn wir ein 90-minütiges Fußballspiel haben, weiß jeder Spieler, der aufs Feld geht, wo er zu stehen hat, was seine Rolle ist, was seine Aufgabe ist. Und wir würden nicht auf die Idee kommen, dass ein Fußballspieler jetzt mitten im 90-Minuten-Spiel anfängt, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, ob wir eigentlich vielleicht neben der roten und der gelben Karte noch eine orangene einführen können. Oder ob wir jetzt bei der WM, ob die Hydration Break jetzt gerade sinnvoll ist. Die Regeln werden davor definiert und zwar in einem anderen Raum und nicht während dem 90-minütigen Spiel.
Schönes Beispiel, ja.
Das ist so klar. Und in Organisationen diskutieren wir aber genau diese Themen im operativen Raum, wo sie nichts zu suchen haben.
Mhm. Ja, also schönes Beispiel. Ich glaube, zumindest alle, die sich mit Fußball gut auskennen, haben da wahrscheinlich ordentlich gelacht und geschmunzelt. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt hier noch reinwerfen in der Phase. Ich denke, dass er hier reingehört. Und zwar, wir haben ja vorher gesagt, dass die Führungskraft jetzt nach und nach sich zurückzieht, damit das Team selbstständiger arbeitet. Und da kommt dann auch die Frage auf, wie werden eigentlich Entscheidungen jetzt im Team getroffen? Vorher war das relativ klar, das war der Chef oder die Chefin. Wenn der Chef jetzt mehr auf eine autonome Teams setzt, selbstregulierende Teams, kommt das Thema ja auch sehr, sehr oft hoch. Was ist dabei wichtig aus deiner Sicht, Eva?
Also erstmal ist ja spannend, dass um ein Ergebnis zu erreichen, müssen wir tagtäglich Entscheidungen treffen. Und was ich erlebe, ist, häufig gibt es diesen Mechanismus, wenn nicht klar ist, wie wir zu Entscheidungen treffen, dann trifft es halt der Vorgesetzte. Und ganz häufig sprechen wir aber gar nicht darüber. Also wenn ich Kunden oder in Organisationen, Teams reinfrage, wie trefft ihr Entscheidungen, dann kommt auch manchmal so, ja, im Consent. Dann ist es auch immer total spannend, vielleicht mal nachzufragen, und wie stellt ihr sicher, dass alle ja gesagt haben? Naja, zwei haben genickt, der Rest hat nichts gesagt. Scheinbar waren alle einverstanden.
Schweigen ist Zustimmung, ne?
Eben nicht. Und ich glaube, das ist wichtig auch, total richtig, was du sagst, zu sagen, erstmal den Entscheidungsfindungsprozess zu definieren, aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, wenn es eben nicht gewünscht ist, dass der Vorgesetzte jede Entscheidung trifft, auch aufzuzeigen, was gibt es für andere Möglichkeiten. Mhm. Hier kann man mehr Verantwortung in die einzelnen Rollen packen. Das sollte aber natürlich auch in dieser Phase geklärt werden. Man kann aber auch andere, wie es gibt auch den Consent-Entscheidungsfindungsprozess, also wirklich auch zu sagen, Teams können erlernen über diese Entscheidungsfindungsmethode, wie kann jeder seine Bedenken reinbringen, sodass aber nachher wirklich jeder rausträgt und jeder diese Entscheidung auch mitträgt. Ich glaube, das ist auch total wichtig, sich dessen bewusst zu sein, ist uns allen überhaupt klar, wie wir zur Entscheidung kommen? Ich lebe häufig nein. Und dazu haben wir halt einfach auch schon total viele Stolpersteine beziehungsweise uns Hindernisse in den Weg gelegt, warum wir nicht zu Ergebnissen kommen, weil wir nicht wissen, wie wir Entscheidungen treffen.
Und zum Schluss ist auch egal, wie viel wir vorher an Teamarbeit machen und an Zusammenarbeitsregeln vielleicht auch definieren und so weiter, ne, kann es ja trotzdem in Teams natürlicherweise zu Konflikten kommen. Und auch in dieser Phase reden wir auch über Konflikte. Wie geht man mit Konflikten um? Wie kreieren wir vielleicht einen Konfliktlösungsprozess? Wann sollte man das am besten machen, Eva? Am besten nicht, wenn der Konflikt schon da ist, oder?
Nein, und da komme ich jetzt tatsächlich auch nochmal, um das abzuschließen. Ich habe vorher von den vier Räumen der Organisation gesprochen, vielleicht noch auf die anderen zwei Räume, die wir noch nicht angesprochen haben. Und wir hatten jetzt einmal den operativen und den Steuerungsraum. Und dann gibt es aber eben auch noch den Beziehungsraum, da wo eben zwischenmenschliche Konflikte hochkommen. Also wir sagen immer so gerne, Emotionen haben nichts in der Organisation zu suchen, aber wir sind alle menschlich und wir haben alle Emotionen und wir bringen auch unsere eigenen Themen mit rein. Das auch gut ist, die Frage ist nur, haben wir einen guten Weg gefunden, sie zu bearbeiten? Und ich glaube, hier geht es ganz klassisch darum, einfach eine gesunde Feedback-Kultur zu etablieren und sich auch zu fragen, wie wollen wir da zusammenarbeiten, dass es eben nicht gewissermaßen in Konflikt geht. Und ich glaube, hier hilft es auch immer dem Team schon gewissermaßen erstmal diese Fähigkeit zu geben, wie gut waren sie schon so in so einem Feedback-Konflikt-Training, also da wirklich mal reinzugehen und dann aber auch wieder Formate zu schaffen, wo sie es in eine tägliche Anwendung bringen. Vielleicht hier mal so ganz konkret, wie sollte man auch Feedback ausdrücken? Redet man gerne von der 3W-Methode, die einmal steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. auch zu versuchen, wenn ich ein Feedback ausdrücke, dass ich sämtliche Vorwürfe, Interpretationen rausnehme aus dieser Kommunikation und das auch schaffe, das wiederum sachlich rüberzubringen. Wie kann das konkret aussehen, dass ich wirklich einmal ganz objektiv sage, was ich beobachtet habe? Ich habe heute beobachtet, Viktor, dass du in unseren Termin zu spät gekommen bist. Das wirkt auf mich so, wie wenn du gerade meine Zeit vielleicht auch nicht richtig respektierst. Das finde ich schade, weil mir das wichtig ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du beim nächsten Termin pünktlich da bist.
Oh mein Gott. Ja, klar, klingt total anders. Kommt auch ganz anders an oder so, ne? Gar nicht vorwurfsvoll. Das ist schon extrem hilfreich, weil man diese Art von Kommunikation auch ja lernt und übt vielleicht auch, ne?
Und ja, jetzt habe ich das mal so einfach gesagt, aber wie du sagst, das ist Sprache quasi, schafft auch die Kultur. Aber wenn wir es nicht gelernt haben, das in so einen Sprachgebrauch zu integrieren, dann ist eher der Satz, warum kommst du schon wieder zu spät? Dann kannst du das Feedback natürlich nicht so gut annehmen, wie wenn ich das auch schaffe, vielleicht ein bisschen wohlwollender auszudrücken. Und das letzte Thema, um die vier Räume vielleicht abzuschließen, da gehe ich jetzt aber nicht ganz so ausführlich ein, ist auch noch der individuelle Raum. Also vielleicht auch mal sich ab und zu Zeit zu nehmen und aber auch Teammitgliedern die Zeit zu geben, gewissermaßen zu gucken, angefangen von, wie gut sind sie vielleicht gerade auch selbst organisiert. Also oft haben wir gerade bei so einer Veränderung auch, dass Themen erstmal mehr werden, bevor sie besser werden. Wir versprechen immer, es wird besser, aber oft ist es eben nicht so, sondern es wird erstmal mehr, es ist ungewohnt, ich brauche Zeit, um da reinzukommen. Hier vielleicht auch zu unterstützen, wo kann ich nochmal Effizienzen bei mir selber schaffen, wie gut bin ich selbst organisiert. Manchen kann es auch helfen, da ein Coaching anzubieten, also wirklich zu sagen, was ist es denn, was mich gerade wirklich stört? Habe ich jetzt ein Gefühl, wie das Ganze gelaufen ist? Fühle ich mich zu wenig eingebunden? Also auch hier Räume und Zeit zu schaffen, wo Menschen auch Zeit haben, sich selbst auch manchmal zu reflektieren. Und da hilft häufig eben auch ein Coaching.
Perfekt. Also, das heißt, die vier Räume, wo unterschiedliche Themen im unterschiedlichen Kontext oder vielleicht auch mal alleine behandelt werden, sind äußerst hilfreich, um einfach eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen und eben dort die Themen zu platzieren, wo sie hingehören. Lass uns gerne die nächste Phase springen, die Performing-Phase, die hoffentlich erfolgreichste und letzte Phase.
Genau, das ist im Prinzip die Phase, wo wir die Ergebnisse erzielen, wo das Team sehr gut zusammenarbeitet, sodass es für Führungskräfte, für die Organisation spürbar ist, dass ein Mehrwert erzeugt wird. Also die Phase, die wir eigentlich erreichen wollen und im Prinzip häufig auch einfach zu früh erwarten und zu früh Erwartungen stellen. Also auch wiederum, wir reden von einem Teamentwicklungsprozess, das heißt, es braucht Zeit. Und gleichzeitig aber auch vielleicht hier nicht den Fehler zu machen, nur weil das einmal erreicht wurde, man kann trotzdem relativ schnell und immer wieder auch wieder zurückfallen in andere Phasen. Vor allem, wenn sich vielleicht was in der Organisation verändert, wenn ein Teammitglied rausgeht, ein anderes reinkommt. Organisationen sind lebendige Systeme, also das auch als sowas betrachten, da ist ständig Bewegung drin. Das heißt, das gilt es auch wieder zu steuern, aber in der Regel, wenn man diese Phase erreicht hat, dann kann man hier schon von einem sehr leistungsorientierten, ergebnisorientierten und auch einem sehr selbstorganisierten Team sprechen, wo ich sagen würde, wenn das erreicht ist, kann normalerweise die Führungskraft auch guten Gewissens sich mehr zurückziehen und wieder anderen Themen auch widmen.
Genau. Und auch hier wieder, obwohl sich die Führungskraft zurückzieht, ist es eine bewusste Entscheidung. Also das heißt, auch hier ändert sich erneut die Rolle der Führungskraft und die bedeutet im Prinzip ein noch stärkerer Rückzug und trotzdem kein Loslassen. Ne? Die Führungskraft muss immer noch da sein, sie muss immer noch führen, sie muss immer noch ja moderierend vielleicht auch eingreifen. Und so wie du sagst, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, muss die Führungskraft wieder da sein und vielleicht auch wieder eingreifen, damit wir alle, die Menschen, nicht in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen.
Absolut. Und ich glaube, hier ist auch wichtig, das immer mit zu kommunizieren. Also nicht die Entscheidung bei sich selbst zu treffen, sondern auch zu sagen, ich habe gerade ein Gefühl von, das funktioniert bei euch relativ gut. Ich würde mich wieder mehr auf andere Tätigkeiten konzentrieren. Aber auch ich bin wieder da oder ich höre auch wieder rein, wenn ich merke oder wenn ihr merkt, dass es nicht passt. Und ich glaube, einfach auch da in diese Kommunikation zu gehen, wo sehe ich mich gerade, in welche Rolle oder was es auch braucht.
Wow, das kann eine ganz schöne Reise sein, diese Transformation. Und ja, ich denke mal, wir haben jetzt relativ viel Einblick geben können, hoffe ich, dass jetzt Business Partnering nicht nur die Rollenbeschreibung und ein gut ausgearbeitetes Kompetenzprofil und ein gutes Training ist, was sicherlich wichtig ist. Wir wollten das auf keinen Fall kleinreden. Das sind auf jeden Fall wichtige Themen. Aber gleichzeitig, wenn das Business Partnering als Ganzes im Unternehmen funktionieren soll, dann gehört eben mehr als nur das, was wir gerade gesagt haben, also Kompetenzen und Training und so weiter. Sehr facettenreich, kann unterwegs auch ja vielleicht mal den Glauben daran verlieren, dass es funktioniert, aber es kann funktionieren. Wir haben schon sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Wir haben viele Kunden erfolgreich in diesem Prozess begleiten dürfen und es funktioniert. Vielleicht, Eva, von deiner Seite nochmal. Was sind so, wenn jetzt jemand sich inspiriert gefühlt hat jetzt durch diesen Podcast, was sind so die ersten kleinen Schritte auf dieser langen Reise?
Ja, also ich glaube erstmal dieses Bewusstsein vielleicht zu haben, dass das ein großes Thema ist, Teamentwicklungsprozess, weil ich glaube, wir sehen häufig, dass das überhaupt kein Augenmerk bekommt, kein Fokus und daran, ich kann noch so gute Fachspezialisten haben. Ein Team wird erst erfolgreich sein, wenn sie wirklich als Team auch arbeiten können. Und da gehören eben diese Facetten, die wir gesagt haben, alle dazu. Und ich glaube, das Nächste, was ich einfach nur empfehlen kann, ist, das auch nicht mit sich selbst meinen ausmachen zu müssen, weil ich bin ja die Führungskraft, die es wissen muss und angeben muss, sondern einfach von Anfang an das Team zu involvieren und auch mit denen zu arbeiten in dem Prozess, weil die bringen auch unglaublich viel Wissen mit. Und zu sagen, was brauchen wir, um dahin zu kommen und dann eben auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ja, also das Team mitzunehmen, sich klar machen, das ist kein kleines Ding, was man da angeht, also keine kleine Reisetransformation. Dementsprechend braucht es auch Freiräume, die man sich als Führungskraft schaffen muss für dieses Thema, für diese Transformation, für all diese Themen, die wir gerade in den Raum geworfen haben. Und das ist sicherlich nur ein Bruchteil von dem, was man vielleicht auch braucht. Und wir haben ja auch hoffentlich aufzeigen können, dass je nach Situation was anderes notwendig ist. Und dafür muss man sich Zeit lassen, darauf muss man sich einlassen. Und das ist nicht einfach nebenher gemacht, so zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr.
Ja, nochmal wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Wenn einmal angestoßen, dann auch die Zeit einplanen, weil wie gesagt, das ist eine Entwicklung und ein Prozess, und da dann auch dranbleiben und da sein.
Oh wow, Eva, war sehr, sehr viel, sehr, sehr aufschlussreich, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel beschrieben, was in dem Buch steht. Ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr erzählt, was in dem Buch steht. Und trotzdem gibt es noch viel, viel mehr, was beachtet werden muss. Aber die Zeit ist leider endlich. Deswegen geht diese Folge leider zu Ende. Ich danke dir vielmals. War sehr, sehr spannend, sehr cool. Ich glaube, wir könnten noch mal doppelt so lange reden, aber irgendwann ist nochmal Schluss. Dankeschön, Eva.
Danke dir. Bis dann.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.